wenden sich von Gott und der Bibel ab und wenden sich anderen Weltanschauungen zu. Aber unsere Hoffnung beruht nicht auf der Entwicklung der Gesellschaft, sondern auf der Auferstehung Christi. Wir haben vorhin schon in der Einleitung 1. Petrus 1 gelesen, ich wiederhole es noch einmal: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Er sagte, dass Gott möchte uns diese Hoffnung geben. Möchte nicht, dass wir hoffnungslos sind. Gleichzeitig auch nicht eine falsche Hoffnung geben. Es wird alles schon wieder werden. Es wird schon alles gut, wenn das auf Erden nicht unbedingt und nicht immer der Fall ist. Und genau diese Frage hat sich auch Israel gestellt. Insbesondere, als das Gemeindezeitalter angefangen hat. Was ist jetzt mit uns? Wir waren doch und Gottes Volk, hat Gott uns jetzt verworfen? Und auch in der Theologie wurde häufig diskutiert, hat die Gemeinde Israel ersetzt? Ist Gott durch mit Israel? Und genau das wird beantwortet in Römer Kapitel 11. Und das ist unser Text für heute Morgen, Römer Kapitel 11. Ich lese zuerst die Verse 1 bis 6. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Auf keinen Fall. Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams, vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt? Wie er vor Gott auftritt gegen Israel: Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten nach meinem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen, die vor Baal das Knie nicht gebeugt haben. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden. Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Also zuerst, Gott hat Israel nicht verworfen. Das hätte man ja nach der Kreuzigung und nachdem sie gesagt haben, sein Blut komme auf uns und unsere Kinder und du bist nicht unser Messias, hätte man das denken können. Und weil sich diese Frage stellte, begründet Paulus hier auch seine Antwort. Und er sagte zuerst, er denkt an mich. Ich bin, also Paulus, ein Israelit. Er war selber Israelit. Also kann Gott Israel nicht komplett verworfen haben, denn einige von ihnen waren gläubig. Und Paulus selber war ja so gegen den christlichen Glauben gewesen, dass er ihn mit aller Macht verfolgt hatte. Er sagte, okay, schaut, Gott kann Leben verändern und er verändert das ja von euch aus den Nationen. Er spricht sie hier, die römische Gemeinde, gleich als ihr aus den Nationen an, wo die Mehrheit aus den Nationen kam. Aber er sagte auch von den Israeliten. Menschen haben die Botschaft gehört und sind zum Glauben gekommen. Und dieses konnte er bezeugen. Aber das Gleiche finden wir auch Bericht nach Bericht auch heutzutage. Dass Menschen, die vorher sehr dagegen waren, gegen den christlichen Glauben, sei es, weil sie alle einer anderen Glaubensrichtung angehört haben oder weil sie geglaubt haben, es gibt keinen Gott, aber die dann mit den Belegen konfrontiert sind, Christus sich ihnen erweist und die dann von der Finsternis zum Licht kommen, die dann zum persönlichen Glauben an Christus kommen. Und dieses wird hier auch in der Schlussfolgerung in Vers 5 aufgegriffen, wo er gesagt hat, so ist auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden. Gott hat sich einen Rest übrig gelassen, Menschen, die auch jetzt noch glauben. Aber ihre Teilnahme beruht eben auf Gottes Gnade und nicht auf guten Werken oder auch nicht auf der Volkszugehörigkeit oder Abstammung. Man sagte, nein, Gott hat sein Volk nicht verworfen. Niemals. Das, was Gott verheißen hat, das wird er erfüllen. Vielleicht nicht immer sofort, aber er hat seinen Plan, er wird es erfüllen. Und Gott hat sich immer einen Rest gelassen. Und als Beweis dafür verweist er auf Elias, als er flieht, nachdem die Baalspropheten getötet worden sind und ihm gedroht wurde, dass sein Leben genommen wird von der Königin. Ja? Und er geht hin und sagt, ich bin allein übrig geblieben, jetzt bringen sie mich auch noch um, dann ist es ganz aus. Und Gott sagt, ich habe mir 7000 andere übrig gelassen, die dem öffentlichen Druck nicht nachgegeben haben, die nicht mitgemacht haben, die den Baal nicht angebetet haben. Es gab und es gibt Zeiten, in denen die Gläubigen eine kleine Minderheit zu sein scheinen. Aber wir müssen uns daran erinnern, wie Gott das bei Elia getan hat. Wir sehen nicht alles. Wir sehen nur unsere kleine Gemeinde. Wir sehen nur die Leute, die wir kennen. Aber wir sehen nicht, was Gott auch sonst alles wirkt. Und Gott hat sein Volk zuvor erkannt und er wird es auch ans Ziel führen. Denn gerade dieses zuvor erkannt, das kam noch an einer Stelle vor, nämlich ein paar Kapitel zuvor in Römer 8. Denn die, die er vorher erkannt hat, gleiche Wort, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Gott wird an sein Ziel kommen und er hat sich immer einen Rest gelassen, selbst dann, wenn einige ihn abgelehnt haben. Ablehnung hat es schon immer gegeben, aber das ändert nichts an Gottes Treue. Und schon damals haben die Menschen sich umgeschaut und haben gesagt, ist es jetzt ganz aus. So viele lehnen das Evangelium ab. So viele wollen nichts davon hören. Ist das jetzt das Ende? Und das findest du eigentlich in fast jeder Generation. Bei der einen, weil es Seuchen gibt, bei der anderen, weil es Kriege gibt, bei der anderen, weil es Gottlosigkeit gibt, bei der anderen Generation, weil der Alkohol und die Drogen einen Überhand nehmen. Und Gott erinnert daran und sagte, ich habe mir einen Überrest gelassen. Und du bist ein lebendiger Beleg, dass Gott auch in dieser Zeit einen Überrest gelassen hat. Es ist noch nicht aus, es ist noch Gnadenzeit. Menschen kommen zum Glauben, werden verändert, haben eine lebendige Hoffnung. Ja? Und das gibt er auch hier mit und sagt, okay, wenn wir denken, es ist aus, es geht nur den Bach runter, es wird nur noch schlimmer. Ja, das hat es schon immer gegeben. Aber wie bei Israel, es ist nicht aus. Und gerade wenn du Israel anschaust, über die Jahrhunderte hinweg, du hättest gut denken können, es ist aus. 70 nach Christus wurde Jerusalem zerstört. Israel wurde mehr oder weniger komplett ausgelöscht und dann mit nach Rom mitgenommen und sie waren dann in die Nation verteilt. Von 70 nach Christus bis 1948 gab es kein Land Israel. Aber Gott hatte die Verheißung gegeben zu sagen, nein, wenn ihr denkt, es ist aus mit euch, es ist nicht aus. Und Leute haben gesagt, wie soll das möglich sein? Wo sind sie denn alle? Und wir können heutzutage sehen und sagen, Gott hält sein Wort und er ist treu zu seinen Verheißungen. Ja, es gibt Hoffnung, es gab Hoffnung für Israel und es gibt Hoffnung für uns, auch wenn die Verheißungen natürlich nicht gleich sind. Aber dann kommt noch eine andere wichtige Frage auf, nämlich in den Versen 7 bis 10, wo er dann sagt, was nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt, aber die Auswahl hat es erlangt. Die übrigen jedoch sind verstockt worden. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Und David sagt, es werde ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zur Falle und zum Anstoß und zur Vergeltung. Verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen, und ihre Rücken beuge alle Zeit. Was ist dann mit der Verstockung Israels? Er sagt dieses ja hier, sind sie dann also jetzt so verstockt, dass es für sie keine Hoffnung mehr gibt? Israel hat zwar nach Gerechtigkeit gesucht, aber das Problem war, dass sie am falschen Ort gesucht hatten. Wir hatten, ich glaube, zwei Predigten zuvor in Kapitel 9, Vers 31 gelesen, Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern aus Werken geschah. Sie suchten nach Geistlichkeit, sie suchten nach Gerechtigkeit, aber sie haben am falschen Ort gesucht und deswegen haben sie es nicht erlangt. Und deswegen haben sie eben auch nicht bekommen, wonach sie gesucht haben. Aber diese Anweisung haben wir auch in Jakobus 4, wo es heißt, ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das ein Verlangen zu haben, heißt nicht, dass wir es unbedingt bekommen, denn es muss auch das sein, was Gott von uns möchte. Und selbst wenn wir darum bitten, ist die Frage, ist es das, was Gott von uns möchte? Und so sind sie verstockt worden, nachdem sie das Heil nicht angenommen haben. Und Paulus verweist hier, sagt er, die übrigen sind verstockt worden. Sie haben es nicht angenommen. Einige haben es erlangt, weil sie im Glauben gekommen sind. Andere haben den Glauben abgelehnt. Sind verstockt worden. Und dann zitiert er, wie geschrieben steht. Und er zitiert aus Jesaja 29, Vers 10 und sagte, dass Gott ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben hat. Augen, um nicht zu sehen, Ohren, um nicht zu hören. Und das ist so bis auf den heutigen Tag. Das geht weiter, dass das zwar alles da ist, aber sie es nicht mitbekommen. Und Gott möchte uns die Botschaft mitgeben. Die Frage ist, achte ich auch drauf? Ich weiß, Sonntagmorgen, wenn eine anstrengende Woche war, manchmal können wir auch einen Geist der Schlafsucht kriegen. Aber nicht jetzt. Gott möchte zu uns reden und er sagte, lass nicht die Augen zu, die Ohren zu sein, sondern lass uns auf das hören, was Gott sagen möchte. Und dann fährt er fort und sagt, und David sagt, und er gibt ein Zitat aus Psalm 69, wo diese Aussage von David war, es werde ihr Tisch zur Schlinge und zur Falle und zum Anstoß und zur Vergeltung. Verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen, ihr Rücken beuge sich alle Zeit. Und du sagst, naja gut, wie passt das zusammen? Das Interessante ist, in dem Vers vorher, in Psalm 69, steht, sie tränkten mich mit Essig. Und Jesus zitiert das bei der Kreuzigung. Und dann zu sagen, okay, sie werden so mit dem Messias umgehen. Und dann wird es geschehen, ihre Augen werden verfinstert, sie werden nicht sehen. So wirkt Gott. Und diese Ankündigungen waren schon damals an Israel gerichtet, weil sie auf Gottes Offenbarung nicht hörten. Die Verstockung ist also Gottes Reaktion auf die Ablehnung seiner Botschaft. Es ist nicht eins zu sagen, ich mag einfach ein paar Leute nicht und ich mache es ihnen unmöglich, dass sie glauben können. Sondern sie haben es gehört, aber weil sie es abgelehnt haben, als Reaktion darauf hat er sie dann verhärtet. Das war bei Pharao der Fall gewesen. Er hat die Zeichen gesehen und er hat sich verhärtet, hat gesagt, nein, ich lasse sie nicht gehen. Und Gott hat sein Herz verstockt. Es war bei Israel gewesen. Sie haben die Wunder gesehen, sie haben den Messias erlebt. Wir haben all dieses mitbekommen, haben Nein gesagt und Gott hat ihr Herz verstockt. Gott hat sie nicht zuerst verblendet und dann beschuldigt, sondern sie in ihrer eigenen Ablehnung verhärtet. Und das ist die Gefahr. Wer die Gnade ablehnt, läuft Gefahr, die Gnade oder das Angebot der Gnade zu verlieren. Wenn man sagt, nee, will ich nicht, glaube ich nicht, nicht für mich, es ist vielleicht für andere, dann ist diese Gefahr da, dass irgendwann verstockt ist. Aber stellt hier die Frage, und sagt, ist Israel verstockt worden? Ist es deswegen aus mit ihnen? Sagt er, ja, Gott hat sie verstockt zu diesem Zeitpunkt. Aber nicht alle. Er selber ist zum Glauben gekommen und auch nicht für alle Zeit. Und das ist, wohin er sich als nächstes wendet. Und ich lese ab Vers 11 weiter bis Vers 32. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Auf keinen Fall. Sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl? Ich sage euch, den Nationen, insofern ich nun der Apostel der Nationen bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren. Ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und einige aus ihnen retten möge. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Wenn aber einige der Zweige herausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums mit teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Du wirst nun sagen, die Zweige sind herausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Richtig, sie sind herausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, wird er auch dich nicht schonen. Siehe nun, die Güte und die Strenge Gottes. Gegen die, welche gefallen sind, Strenge. Gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst. Sonst wirst auch du herausgeschnitten werden. Aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden. Denn Gott ist imstande, sie wieder einzupfropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion der Retter kommen. Er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auswahl aber Geliebte um der Väter willen. Denn die Gnadengabe und die Berufung Gottes sind unbereubar. Denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber Erbarmen gefunden habt, infolge ihres Ungehorsams, so sind jetzt auch sie dem euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen, damit auch sie jetzt Erbarmen finden. Denn Gott hat alles zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarme. Wir wollen sehen, Gott hat eine Absicht mit Israel. Und seine Absicht ist nicht, dass sie fallen. Das war Vers 11. Sind sie gestrauchelt, damit sie fallen sollen? Auf gar keinen Fall. Niemals. Das ist ausgeschlossen. Stattdessen hat Gott das gebraucht, damit auch die Nationen, damit du und ich von diesem Heil erfahren. Und das lesen wir ein Beispiel davon in Apostelgeschichte 13. Paulus war dort in einen Ort gekommen, hatte gepredigt. Und dann heißt es, als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde, und lästerten. Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig: Zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden. Weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet, so wenden wir euch uns zu den Nationen. Es war notwendig, dass ihr diese Nachricht bekommt. Es musste euch angeboten werden. Aber ihr lehnt das ab. Ihr selber habt euch gegen das ewige Leben, was wir euch angeboten haben, ihr habt euch dagegen entschieden. Ihr lästert dessen, ihr widersprecht. Ihr lasst das nicht auf euch wirken. Okay? Ihr habt nicht gewollt. Wir wenden uns zu anderen, zu den Nationen. Aber auch das ist nicht das Ende von Gottes Plan, sondern diese Abkehr zu den Nationen hin soll sie wiederum zur Umkehr bewegen. Israel war ein bisschen stolz geworden und sagte, wir sind Gottes auserwähltes Volk. Wir gehören dazu. Das waren sie, aber das war Gottes Gnade. Und Gottes Ziel war, dass sie bemerken, was ihnen verloren gegangen ist. Das ist genau auch das Argument, wo häufig die Diskussion ist mit den Sprachenreden. Gott hat im Alten Testament angekündigt, ich werde mit fremden Sprachen zu ihnen reden. Und das war zu Israel gegeben, zu sagen, ihr wart gewohnt, dass Gott auf Hebräisch zu euch redet. Ihr wart sein auserwähltes Volk. Offenbarung im Alten Testament war in Hebräisch. Es gibt einen kleinen Abschnitt auf Aramäisch, aber hauptsächlich ihre Sprache. Und dann sendet Gott seinen Sohn, der kommt nach Israel. Er redet Hebräisch, Aramäisch. Und dann lehnen sie es ab. Und Gottes Offenbarung wird aufgeschrieben. Auf Griechisch, der Sprache der Nationen. Ihr habt es nicht gewollt. Und sie sind verschuldet zu sagen, hey Gott, du bist doch unser Gott. Und Gott sagt, ihr dürft mein Volk sein, aber ich gehöre nicht zu euch. Ich verstehe, wenn wir sagen, er ist unser Gott und wir sollen eine persönliche Beziehung haben, aber nicht unser im Sinne von, Gott, du gehörst zu mir und ich kann dich gebrauchen. Sondern wenn, ich gehöre zu dir. Erinnerst du dich an Josua, Geschichte, als sie das verheißene Land einnehmen sollten und er ist kurz davor, dieses Land einzunehmen und er begegnet einem Soldaten. Und er sieht diesen Soldaten gegenüber, einem Heerführer gegenüber und er sagte, bist du für uns oder bist du gegen uns? Und der Heerführer sagt, weder noch, ich bin der Heerführer Gottes. Du musst dich entscheiden, entweder du bist auf Gottes Seite oder du bist gegen ihn. Aber du kannst Gott nicht gebrauchen für deine Zwecke. Sagen, Gott, ich bin dafür, dass die Partei gewinnt, dass der Verein gewinnt. Gott lässt sich nicht vereinnahmen für unsere Zwecke. Er ist nicht unser zu gebrauchen, sondern wenn, dürfen wir seine Kinder sein, die ihm folgen. Und sein Ziel ist, dass sie bemerken, Gott wendet sich auch anderen zu. Es ist nicht einfach, ich habe ein Bestandsrecht darauf, sondern nur, ich soll ihm folgen. Und Gott möchte, dass wir dieses erkennen. Eine wunderbare Veranschaulichung davon hat Jesus selber erzählt, in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das ist relativ bekannt. Aber am Ende kommt dieser verlorene Sohn zurück und der Vater nimmt ihn voller Barmherzigkeit auf und sagt, egal wie du vorher gelebt hast, komm heim. Ich freue mich und er macht ein Fest darüber. Aber dieser sogenannte verlorene Sohn hat einen Bruder. Und dieser Bruder hört davon, dass sein Bruder zurückgekommen ist und dass sein Vater ein Fest gemacht hat. Und er weigert sich zu kommen. Du machst dem ein Fest. Weißt du, wie der gelebt hat? Weißt du, was der angestellt hat? Und der Vater sagt, ja, aber müssen wir uns nicht freuen? Der war verloren. Er hat für mich wie tot gegolten, aber er ist gefunden worden. Du warst die ganze Zeit bei mir, du warst doch so gesegnet. Freu dich doch mit ihm. Weißt du, wie die Geschichte ausgeht? Ja, genau richtig. Jesus erzählt das Ende nicht. Und ich glaube, aus einem guten Grund. Er erzählt das nicht, weil er sagt, wie das ausgeht, hängt von deiner Reaktion ab. Bleibst du dieses und sagst, nee, wenn du gnädig gegenüber anderen bist, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Das war genau die Gefahr für Israel. Und es kann unsere Gefahr sein. Was, so einer soll in die Gemeinde kommen? Ja, so einer, egal was du denkst, bei so einer So einer braucht Christus. Und für so einen, so eine ist Christus gestorben. Er sagt nicht, die dürfen ewig so weiterleben. Die Nationen durften nicht weiter ihre Götzen anbeten. Gott wollte sie verändern. Aber sie sollen zuerst nach Hause kommen, sie sollen zuerst errettet werden. Und wir sollen uns darüber freuen, wenn jemand von diesem Weg umgekehrt ist. Wenn es Veränderung gibt. Und Paulus hatte diese Liebe für sein Volk nie verloren. Denn er sagt hier, Vers 14, ich will meinen Dienst als Apostel der Nation zu Ehren bringen. Vers 14, ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, also die Israeliten, zur Eifersucht reizen und einige aus ihnen retten möge. Sagt, ich tue all dieses, ich wende mich zu den Nationen, damit sie erkennen, was sie verloren haben und umkehren. Und er argumentiert dann weiter, wenn durch die Ablehnung Israels so viel Segen entstanden ist, wie viel mehr ist, wenn sie es auch annehmen werden? Und er illustriert das mit dem Brot und mit dem Olivenbaum. Und dann ist seine Lektion am Ende, Vers 18. So rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Du wirst nun sagen, ja, aber die sind ja herausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Richtig? Sie sind herausgebrochen worden wegen ihres Unglaubens. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Lerne von ihren Fehlern und werde nicht stolz, denn gerade dann sind sie entfernt worden. Ja. Ich bin Kind Gottes, ich gehe mit Gott, ich bin gut. Vorsicht. Gott war mir gegenüber gnädig. Und ich bin, was ich bin, aus seiner Gnade. Nun, heißt das, sie sind herausgepfropft worden und wir sind hineinversetzt worden, heißt das, wir können die Errettung verlieren? Das ist nicht, was es sagt. Aber wir können gezüchtigt werden. Okay? Gottes Zusagen sollen uns nicht stolz, sondern dankbar machen. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Wir sind aus Gnade durch Glauben errettet und wir leben weiter aus dieser Gnade. Wir sind abhängig und wir bleiben abhängig von Gott. Und wenn wir das je verlassen, dann haben wir keine Grundlage, die uns hält. Lass mich das so formulieren. Die Lehre der Heilsgewissheit ist kein Bett, um uns darin auszuruhen, sondern ein Antrieb zur Hingabe. Dieses zu lehren, er sagt hier, die Israeliten, die dachten, wir sind so sicher, Gott ist auf unserer Seite. Uns kann nichts passieren. Aber sie haben nicht mehr im Glauben gelebt. Sie haben sich vom Glauben abgewandt. Und Gott sagt, ja, dann habe ich euch weggenommen. Nicht endgültig, kommen gleich dazu noch, aber vorübergehend. Und wenn wir uns davon abwenden, dann haben wir nicht diese Sicherheit und diese Lehre, ja, was Gott angefangen hat, das wird er vollenden. Und die er zuvor erkannt hat, die werden am Ende auch verherrlicht werden. Das sind Zusagen Gottes, die gibt er auch für uns. Und er möchte, dass wir darin gefestigt werden. Aber er möchte das nicht, dass wir uns dann darauf ausruhen und sagen, ja, ich habe einmal ein Gebet gesprochen und deswegen kann ich jetzt leben, wie ich will. Er sagte, darauf liegt keine Gewissheit, weil da ist kein Glauben da. Und ohne Glauben haben wir keine Gewissheit. Sondern es soll stattdessen ein Antrieb oder eine Motivation sein, zum Dienst zu sagen, es kommt nicht darauf an, wie viel ich erreiche. Es kommt nicht auf meine Leistung darauf an, sondern Gottes Gnade. Und ich bin aus Gnade errettet und er erhält mich aus Gnade. Und deswegen hier auch Vers 22. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Gott ist sowohl gütig als auch streng. Welche Eigenschaft bei uns Anwendung findet, hängt von unserer Annahme der Gnade ab. Denn er sagt weiter, gegen die, welche gefallen sind, strenge. die Konsequenz für ihre Ablehnung. Gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst auch du herausgeschnitten werden. Okay. Aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden wieder eingepfropft werden. Denn Gott ist imstande dazu, sie wieder einzupfropfen. Gott will sie zurückbringen. Und er gebraucht dieses und sagte, brauchen die Hoffnung nicht verlieren. Er hat all dieses gesehen. Und er hat einen Plan und er wird es erfüllen. Gott handelt dabei nicht willkürlich, sondern hat die Bedingungen offenbart. Titus 3. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Darin hat sich diese Güte gezeigt. Es ist gekommen und hat uns erstmal die Errettung angeboten und wer sie angenommen hat, dem hat er sie auch gegeben. Und Gott beschützt uns, wenn wir uns ihm so anvertrauen. Und so heißt es, wie Gott mit uns umgeht, hängt von unserem Umgang mit seinem Angebot ab. Noch zwei Verse, Jakobus 4, Verse 5 und 6. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst redet? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wenn ich denke, ich habe geleistet, Gott wird auf jeden Fall auf meiner Seite sein, dann sagt er, Gott wird dem widerstehen und vielleicht sogar hinauspropfen. Die meisten von uns sind damit nicht besonders vertraut. Aber in der Regel, wie es damals war, ist, dass sie aus einem guten Ölbaum, einen kultivierten Ölbaum, Zweige rausgeschnitten haben und in einen wilden Ölbaum hineingepflanzt haben, um diesen zu veredeln. Dann kommt quasi der gleiche Saft, die gleiche Kraft, aber die Oliven kommen von dem guten Teil und sie haben mehr davon. Aber hier wurde es eigentlich genau umgedreht. Er sagte, ihr, die ihr aus dem wilden Ölbaum wart, die ihr aus den Nationen wart, die ihr nicht diese Beziehung zu Gott hattet, ihr wurdet herausgenommen und ihr profitiert jetzt von dem, was die anderen hatten. Aber das ist kein Grund, stolz zu sein, denn du trägst nicht die Wurzel trägt dich, wie er hier erklärt hat. Und das gilt eben auch für Israel. Wenn sie im Glauben zum Herrn kommen, dann wird er sie aufnehmen. Und genau das wird geschehen, Vers 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird und so wird ganz Israel gerettet werden. Es ist einmal nur zum Teil geschehen, es war ja nicht ganz, Paulus selber als Beleg dafür. Und es ist nur zeitweise, bis die, die aus den Nationen zum Glauben kommen sollten, bis die erreicht sind. Und dann wird sich Gott auch Israel wieder zuwenden. Und dann werden nicht nur vereinzelt welche zum Glauben kommen, sondern als Nation. Und als Beleg dafür zitiert er dann aus Jesaja 59, Vers 20, wo es dann heißt, dass Gott als Teil des neuen Bundes, er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Gott wird sich erbarmen, wird die Sünde wegnehmen. Und dann sagt er, hinsichtlich des Evangeliums sind sie Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auswahl aber Geliebte um der Väter willen. Okay, was will er damit sagen? Viele sind zwar dem Evangelium gegenüber feindlich, aber von Gott auf der Grundlage der Väter dennoch geliebt. Und das gilt gegenüber Israel, das gilt aber auch gegenüber jedem Menschen, denen wir begegnen. Manchmal sind sie der Botschaft gegenüber feindlich gesinnt. Sie reagieren streng darauf, sie wollen davon nichts hören und das ändert aber nichts an Gottes Einstellung ihnen gegenüber. Er reagiert nicht darauf, du warst mir gegenüber ablehnend, dann will ich auch mit dir nichts zu tun haben. Sondern Sie sind weiterhin Geliebte. Gott hat die Welt geliebt. Nicht, weil die Welt ihn zuerst geliebt hat, sondern weil er uns zuerst geliebt hat. Und deswegen sagt er, all dieses hat stattgefunden. Fass es zusammen, Vers 32. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Wir alle waren ungehorsam, aber Gott möchte das gebrauchen, um sich aller zu erbarmen. Und auch Israel war so gewesen und sie dachten, wir sind so nahe am Herrn dran. Wir haben so viel von seinem Wort. Aber es hat sich nicht mit persönlichem Glauben gemischt. Und deswegen mussten sie dieses erkennen, dass auch sie fern waren vom Herrn. Und sie sollten durch das, wie er reagiert hat, sehen, er wird sich ihrer erbarmen. Das Angebot, das den Nationen gilt, das gilt auch ihnen. Das Angebot Gottes gilt nicht nur all den anderen, es gilt auch dir. Hast du das angenommen? Und wenn ja, dann ist das kein Grund zum Stolz, sondern zur Dankbarkeit. Wir erkennen, es ist Gottes Gnade gewesen. Aber in diesem Ganzen auch zu sehen, wenn wir zurückkommen auf dieses Thema mit der Hoffnung. Wir sehen an Israel, Gott erfüllt seine Verheißung. Und selbst wenn da eine Ablehnung zeitweise da war, verhindert das nicht Gottes Plan, die Erfüllung seiner Pläne. Und so dürfen wir auch hoffnungsvoll sein, unabhängig davon, wie wir uns verhalten, unsere Leistung. Gott ist treu zu seinen Verheißungen. Wir dürfen uns darauf verlassen. So haben wir allen Grund zur Hoffnung, denn wir haben Gottes Wort. In 1. Thessalonicher 5 heißt es, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und eure Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft. Er wird es auch tun. Er ist dazu in der Lage. Aber ich habe so oft schon versagt. Ja, er weiß. Aber es macht ihn nicht untreu. Er ist dazu in der Lage, uns zu bewahren. Er ist dazu in der Lage, dich zu bewahren. Alles, was er sich wünscht, ist, dass wir im Glauben, im Vertrauen ihm gegenüber zuerst uns erretten lassen. Dass wir erkennen, zu sagen, es ist nur in dir. Ich brauche deine Vergebung. Aber dann auch, du bist treu und du wirst nicht nur irgendwann in der Zukunft mich zu dir holen. Du wirst mich heute tragen. Du wirst mich in der kommenden Woche tragen. Du wirst mich bei diesen schwierigen Gesprächen hindurchtragen. Du wirst mich durch die OP hindurchtragen. Nicht immer, ich werde völlig gesund und im Wohlstand leben. Das hat er nicht versprochen. Aber uns hindurchzutragen und untadelig bewahren bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und uns dann in seine Gegenwart zu holen. Das ist eine Verheißung. Und er sagte, schau auf Israel. Wenn du denkst, da wird nichts mehr. Wo ist denn die Erfüllung? Ja, es ist nicht immer alles schon sichtbar. Denn wir leben aus Glauben. Aber liefert Belege zu sagen, du kannst ihm vertrauen. Unsere Hoffnung, wie ich am Anfang gesagt habe, ist nicht in den Umständen, weder in den politischen, noch sozialen, noch persönlichen Umständen. Unsere Hoffnung ist in Christus und seinem Werk. Lass uns auf ihn schauen, ihm vertrauen. Und dann dürfen wir hoffnungsvoll sein. Nicht blind hoffnungsvoll zu sagen, ich brauche nichts tun und alles wird irgendwie schon gut werden. Aber die Hoffnung zu sagen, egal was kommt, Gott hat versprochen, er wird mich niemals verlassen. Er wird bei mir sein. Er ist treu und er wird mich zu sich holen am Ende der Tage. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass dass du uns Hoffnung zusprichst. Du weißt, dass wir ganz unterschiedlich sind. Und die einen sind von Natur aus eher hoffnungsvoll und die anderen sind von Natur aus eher pessimistisch. Aber es kommt nicht darauf an, wie wir von Natur sind, sondern dass wir uns von deiner Treue, von deinen Verheißungen überzeugen lassen und dir vertrauen, unsere Hoffnung von dir schöpfen. Und Herr, ich bitte dich, wenn jemand keine Grundlage für diese Hoffnung hat, weil er immer nur auf sich selber vertraut hat, dass sie erkennen, sagen, um diese lebendige Hoffnung zu haben, die über dieses Leben hinausgeht, brauche ich Christus, brauche ich seine Vergebung und dich annehmen. Aber auch für uns, Herr, ich bete, dass du uns hilfst, dass das nicht einfach nur Information in unserem Kopf ist. Eigentlich könnte ich Hoffnung haben, eigentlich sollte ich vertrauen, sondern dass wir dir und deinen Zusagen vertrauen. Nicht nur dann, wenn alles gut geht, sondern gerade dann, wenn es schwer ist. Herr, hilf, dass wir nicht nur auf die Umstände schauen, sondern dass wir hinschauen auf Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Dass wir hinschauen zu dir und in dir Hoffnung schöpfen, die uns dann trägt und hindurchträgt, auch im Alltag. Danke, dass du treu bist zu deinen Verheißungen. Danke, dass du uns bewahren wirst. Und ich bete, hilf uns, danach zu leben, voller Hoffnung und Zuversicht in dich und in dein Wort. Und wir danken dir, dass wenn wir dieses tun, wirst du uns bewahren, genau wie du verheißen hast. In Jesu Namen.